SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Saftige Busse für Steuersünden. Und dennoch, sagt CS-Chef Urs Rohner.
Die Erleichterung, dass wir eine Lösung haben, ist ganz sicher im Vordergrund. Also das waren die härtesten Verhandlungen, die wahrscheinlich unser Management je führen musste.
Harte Verhandlungen und eine Prüfung für das Verhältnis zwischen den USA und der Schweiz. Wie steht es um die Beziehung der beiden Länder nach der Einigung? Dazu der Chef der Handelskammer Schweiz-USA, Martin Navil, bei uns im Gespräch. Und dann die Vergessenen auf dem Arbeitsmarkt.
Die Hoffnungen sind ja natürlich immer da. Was wären wir ohne Hoffnungen? Ja.
Monate, jahrelang auf Jobsuche, erfolglos. Langzeitarbeitslose brauchen Mut und Hoffnung. Und das je länger, je mehr.
Die Chancen für Menschen, die in der Sozialhilfe sind, wieder eine Stelle zu finden, die existenzsichernd ist, diese Chancen sind viel kleiner geworden in den letzten Jahren.
Rund 3'000 Menschen verlieren jeden Monat den Anspruch auf Taggelder. Sie verschwinden meist aus der Arbeitslosenstatistik und aus der öffentlichen Wahrnehmung. Wo sind sie? Was tun sie? Und wer kann helfen? Wir fragen nach, heute im Trend. Am Mikrofon Susan Giger. Es war das Thema der Woche. Die Grossbank Credit Suisse muss den US-Steuerbehörden 2,8 Milliarden Dollar überweisen, weil sie US-Amerikanern beim Steuerhinterziehen geholfen hat. Und es bleibt nicht nur bei der Buße. Die Bank muss zudem öffentlich ihre Schuld eingestehen. Etwas, das so vorher noch kaum je eine Grossbank nach Verfehlungen tun musste. Was das für die anderen Schweizer Banken bedeutet, die im Visier der US-Behörden sind, das diskutieren wir gleich. Erst aber blicken wir nochmals zurück. Evelyn Kobler hat mit ausgewählten Tönen eine Symphonie komponiert. Die Solisten, CS-Chef Urs Rohner, Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf, Nationalbankpräsident Thomas Jordan und die zwei Professoren Peter V. Kunz und Alfred Mettler.
Die Erleichterung, dass wir eine Lösung haben, ist ganz sicher im Vordergrund. Es war eine unglaublich schwierige Angelegenheit über die letzten Jahre.
Today we have announced an historic guilty plea by the bank in the largest monetary penalty of any criminal tax case ever.
Über Einzelheiten von diesen Verhandlungen kann man natürlich nicht sprechen, aber letztlich war jeder einzelne Punkt extrem hart und es waren die härtesten Verhandlungen, die wahrscheinlich unser Management je führen musste.
Die Guilty Plea, das ist eine vertragliche Regelung und damit ist die Vergangenheit tatsächlich abgeschlossen für die CS.
Ich glaube, die Bank kann jetzt nach dieser Vereinbarung gut in die Zukunft schauen.
Die Frage der Buße, die wird auch ausgehandelt, auch wenn es eine Strafbuße ist, auch das kennen wir in unserem Recht nicht.
In anderen Fällen konnten Kundendaten geliefert werden, über Notrecht oder auf andere Weise. Bei uns war das nicht möglich und es ist klar, dass das natürlich ganz maßgeblich auch dazu beigetragen hat, dass die Buße wesentlich höher war als in früheren Fällen.
Eben ein schöner Teil der hohen Strafe kommt auch daher, dass plötzlich alle Aufsichtsbehörden begehrlich geworden sind. Es ist ja nicht nur das Department of Justice.
Ich denke, es ist nicht wirklich ungerecht, aber es ist zumindest willkürlich, wenn Sie so wollen.
Im amerikanischen Recht, das habe ich auch lernen müssen, laufen gewisse Dinge anders ab als bei uns und sind nicht ganz so berechenbar wie bei uns.
Persönlich haben wir sicher eine weiße Weste. Eine ganz andere Frage ist die der Bank insgesamt über die vergangenen Jahrzehnte.
Die große Frage ist eigentlich mehr, wie kann es sein, dass all das zusammen passiert, ohne dass man im Management Veränderungen sieht?
Ich halte nichts davon, dass man wegläuft, wenn es schwierig ist. Im Gegenteil, jetzt ist es besonders wichtig, dass die Führung der Bank stabil ist.
Ja gut, die Hauptsache ist ja jetzt, dass die Leitung dieser Bank wirklich die Situation gut managen kann. Das ist eine schwierige Situation. Und alles andere, das ist nicht Sache der Politik, das zu beurteilen.
Weil diese Buße gegen die Credit Suisse so horrend hoch ist, dürfte es nun für die anderen Banken ebenfalls teurer werden, als sie angenommen haben.
Für uns ist es wichtig, dass es korrekt ist, dass es fair ist und dass eine Gleichbehandlung mit gleichen Fällen gewährleistet ist.
Es ist ganz sicher, dass natürlich alle Kategorie 1 Banken gewärtigen müssen, dass das Justizdepartement der Vereinigten Staaten hart vorgehen wird. Was das im Einzelnen heißt, das kann ich nicht abschätzen.
Und bei mir im Studio ist nun Martin Naville. Er leitet die Handelskammer Schweiz-Amerika. Martin Naville, eine saftige Buße. Heißt das jetzt für die anderen Banken, Achtung, warm anziehen, es kommt dick, oder eher Erleichterung, schlimmer kann es nicht kommen?
Eine Lösung ist immer besser als keine Lösung und Sicherheit ist immer besser als Unsicherheit. Darum wissen die anderen Banken, wir kommen zu einer Lösung. Es ist eine hohe, aber nicht eine abstruse Buße. Und das heißt für die anderen Banken, es ist seriös, aber es ist lösbar.
Ja gut, die 2,8 Milliarden Dollar, das ist aus Schweizer Sicht eine Rekordbuße und es hat so den Nachgeschmack, der Schweiz haben wir es gezeigt, wir haben sie ausgepresst. Richtig oder falsch?
Nein, falsch. In den letzten 5 Jahren haben Banken in Amerika etwa 100 Milliarden Bußen bezahlt. Davon hat die Schweiz weniger als 5% bezahlt. Also empirisch ist es schwierig zu sagen, das geht alles gegen die Schweiz. Die 2,8 Milliarden sind natürlich eine sehr saftige Buße, aber auch das keine Rekordbuße. Letztes Jahr hat die JP Chase Morgan, eine Bank, die etwa 4,5-mal so groß ist wie die Credit Suisse, hat 13,5 Milliarden bezahlt. Also es geht nicht nur gegen die Ausländer, 85% haben die amerikanischen Banken bezahlt.
Und dennoch, es kommt etwas Willkürliches mit. Wenn man vergleicht mit der UBS zum Beispiel, die hat zwar viele Kundendaten geliefert, aber am Schluss hat sie in Anführungszeichen nur 780 Millionen gezahlt. Das ist doch Willkür, oder welches System steckt dahinter?
Natürlich, ein bisschen Zufälligkeit oder Willkür ist bei diesen Settlements, bei diesen Deals immer dabei. Es hat sich natürlich sehr viel verändert in den 5 Jahren seit UBS. Das eine, damals war Krise, auch die UBS war in einer tiefen Krise. Das Ziel ist, eine solche große Bank nicht zu destabilisieren, weil dann das ganze Finanzsystem implodieren könnte. Zweitens sind in den letzten 5 Jahren die Bußen generell in der Schweiz, in der EU, in Amerika etwa verdreifacht. Einfach in Amerika auf viel höherem Niveau. Und drittens, wir wissen ja nicht im Detail, was die effektiven Elemente sind da drin. Dass am Schluss das genau auf 2,8 Milliarden kommt, das hat natürlich eine ganze Portion politische Willkür. Aber die Größenordnung kann man schon etwas erklären.
Politische Willkür auch, da kommt eine Behörde nach der anderen, die dann auch noch Geld will. Ist das auch USA-Style?
Das ist auch USA-Style. Das Ganze geht erstens mal in den letzten 5 Jahren ist ganz klar, hat die Obama-Administration zu einer Jagd auf die Banken, also eine Attacke auf das Banksystem in Amerika geblasen. Darum haben eben amerikanische Banken 85 Milliarden Dollar bezahlt. Auch die Barclays und andere, die Royal Bank of Scotland, haben ganz, ganz saftige Bußen bezahlt und eben auch die Schweizer Banken. Und zweitens kommt dazu noch der Andrew Cuomo in New York, als New York Gouverneur, der sich als der große Reinmacher des Bankensystems etablieren will. Der hat eine neue Behörde geschaffen, die auf einmal auch noch am Trog steht und auch noch mittrinken möchte. Das ist eben diese politische Willkür, die einfach Teil des Business ist in Amerika. Wenn man dabei sein will, muss man halt auch mit dem leben.
Sie haben die Obama-Regierung erwähnt. Wäre es anders gewesen, wären die Republikaner an der Führung gewesen?
Es ist nicht nur republikanisch-demokratisch. Ich glaube, es ist effektiv, es ist eine Weltsicht, wie wollen wir das mit den Banken machen. Bei Steuerhinterziehung ist es ein Thema, das beide Parteien, die Republikaner und Demokraten, genau gleich sehen. In diesem berühmten Hearing vor 2 Monaten war ja auch der McCain, Republikaner, und der Levin, Demokrat, beide völlig mit dabei. Bei bestimmten anderen Themen dürfte eine verschiedene Ansicht sein, je nach politischer Ausrichtung. Aber sagen wir, die generelle Wut gegen Banken, auch die ist in beiden Parteien vorhanden, also völlig anders wäre es nicht gekommen. Es ist vielmehr ein Zeichen der Zeit, 5 Jahre nach der großen Krise, die die ganze Weltwirtschaft ziemlich an den Rand gedrängt hat, ist jetzt das große Reinemachen oder aber aus Sicht der Banken die Rache.
Sie haben eine Leidenschaft für die USA und dennoch die Frage, wenn es um Kooperation geht. Da hat man das Gefühl, die USA, die verlangen von uns Kooperation, aber umgekehrt, wenn es darum geht, dass die USA Daten liefern müsste, dass die USA, der Finanzplatz, eben mal angeschaut werden müsste, da hat man keine Kooperation. Wie passt das zusammen?
Ich habe keine Leidenschaft für Amerika. Ich habe eine Leidenschaft für das amerikanische Business der Schweizer Wirtschaft, das so wichtig ist. Und was natürlich Amerika in Florida und in Delaware erlaubt, ist auch eine absolute Schweinerei. Und übrigens die IRS, also Washington, die Zentralregierung, versucht ja auch das einzudämmen, nur das ist nicht ganz so einfach. Aber ist völlig klar, da wird mit 2 Ellen gemessen. Wenn die Schweiz dann die Probleme gelöst hat, sollten wir vielleicht in der OECD eben darauf drängen, dass eben alle mit den gleich langen Spießen arbeiten.
Das Problem zwischen den Schweizer Banken, zwischen dem Schweizer Finanzplatz und den US-Behörden, das dauert nun schon bald 7 Jahre. Wann bekommt dies der Rest der Wirtschaft zu spüren?
Solange das in geordneten Bahnen abgeht, also über ein Programm, über Settlements, über Non-Prosecution Agreements, wird es der Rest der Wirtschaft nicht spüren. Und das ist auch extrem wichtig, weil Amerika ist der zweitwichtigste Exportmarkt nach Deutschland. Er hat in den letzten 3 Jahren ist er über 20% gewachsen. Amerika hat über 60 Milliarden Dollar in der Schweiz investiert, in die Wissensgesellschaft. Diese Wirtschaftsbeziehung ist für die Schweiz unglaublich wichtig und das ist eben auch meine Leidenschaft. Solange die ganze Geschichte in geordneten Bahnen abläuft, wird es der Rest der Wirtschaft nicht spüren.
Ihre Schätzung, wie lange hält dieser Konflikt noch an?
Wir haben im Moment noch 11 Banken der Kategorie 1 und 106 Banken der Kategorie 2, die alle auf eine Lösung warten. Auf der amerikanischen Seite sind 10 Teams dran, also das ist extrem viel Arbeit. Darum schätze ich, dass das sicher noch 18 Monate geht, vielleicht auch länger. Aber solange eben es keine Blockade gibt, ist es eigentlich nicht so wichtig, wie lange das geht. Es ist wichtig, dass wir das in geordnete Bahn bringen, zugunsten der Schweizer Volkswirtschaft.
Vielen Dank, Martin Nawil.
Besten Dank, Frau Gehe.
Trend. Die Schweizer Arbeitsmarktpolitik gilt als Erfolgsmodell. Mit einer offiziellen Arbeitslosenquote von 3,2% im letzten Jahr steht die Schweiz international außerordentlich gut da. Doch das täuscht. Viele Langzeitarbeitslose gehen in der Schweiz vergessen. Unser Schwerpunkt nach weiteren wichtigen Meldungen der Woche im Überblick.
Trend Kurznachrichten
mit Tobias Fessler.
Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat auch das dritte Übernahmeangebot des amerikanischen Konkurrenten Pfizer ausgeschlagen. Damit ist die Übernahme gescheitert. Die Amerikaner waren bereit, dafür über 100 Milliarden Franken zu berappen. Ende Woche hingegen haben Großaktionäre des britischen Pharmakonzerns die Konzernspitze dazu aufgefordert, sich wieder mit Pfizer an den Verhandlungstisch zu setzen. Die Schweizer Pensionskassen haben im vergangenen Jahr von der guten Lage an den Börsen profitiert. Die durchschnittliche Rendite betrug 6,3%, wie Swisscanto, die Fondsgesellschaft der Kantonalbanken, mitteilte. Der Deckungsgrad der privatrechtlichen Kassen stieg um knapp 3 Prozentpunkte auf 110%, jener der öffentlich-rechtlichen liegt bei 101%. Damit sind die Deckungsgrade der Schweizer Pensionskassen fast wieder auf dem Stand von vor 10 Jahren. Der Bundesrat will mit der EU über den automatischen Informationsaustausch für Bankdaten verhandeln. Der automatische Informationsaustausch soll das Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU ersetzen, über dessen Erweiterung die EU und die Schweiz eigentlich verhandeln wollten. Zudem will der Bundesrat auch mit den USA und anderen Staaten, die für die Schweiz wichtig sind, über den automatischen Informationsaustausch verhandeln.
Trend, Thema.
Die Kündigung ist der erste Schlag. Dann die zum Teil harzige Suche nach einer neuen Stelle. Bleibt diese erfolglos, kommt der nächste Schlag, die Aussteuerung. Die Langzeitarbeitslosen verlieren den Anspruch auf Taggelder. Und wenn schließlich kein Geld mehr da ist, bleibt oft nur noch der Gang aufs Sozialamt. Daniel Dester hat 2 Menschen getroffen, die den leidvollen Weg gehen mussten.
Eine große Halle mit vielen Tischen, daran Männer und Frauen, die meisten über 40. Sie bearbeiten mit Feilen und kleinen Messern die Kanten von Gussteilen aus Aluminium. Eine eintönige Arbeit. Es sind Langzeitarbeitslose, die hier in der Sozialfirma Doc ihrer Arbeit nachgehen. Unter ihnen auch Kurt Blumer, graue halblange Haare. Er wird 63 Jahre alt und ist nicht begeistert von der Arbeit.
Das ist nicht mein Lebenswillen, weil die Arbeit tut nicht. Aber wir sind gezwungenermassen da.
Blumer hat jahrzehntelang die Logistik für einen französischen Käsehersteller organisiert, bis die Firma ihre Lager in der Schweiz schloss und Kurt Blumer auf der Straße stand.
Das sind halt ich. Dreimal die Firma müssen wechseln, wenn es aufgelöst worden ist und alles. Und den letzten Job, den ich hatte, haben wir halt nach einem Jahr auch wieder müssen gehen. Ist sicher nicht das, was ich noch gesucht habe für meinen Reste von meinem Arbeitsleben da arbeiten.
Er wurde ausgesteuert, landete beim Sozialamt und macht nun Fließbandarbeit in der Sozialfirma Doc in Gossau St. Gallen. Für ihn eine schwere Situation.
Wenn du das Leben lang gearbeitet hast, dann so musst du enden, im Prinzip. Oder? Also ich komme vor wie ein Bettler. Oder?
Lange dauert die unangenehme Situation nicht mehr. Blumer wird zwangsweise früh pensioniert, weil er als aussichtsloser Fall gilt. Kurt Blumer ist ein typischer Arbeitnehmer der Sozialfirma. Denn wer am Ende seiner Arbeitsbiografie seine Stelle verliert, der hat wenig Chancen auf eine neue. Alle Langzeitarbeitslosen, die hier in der DOC-Sozialfirma arbeiten, sind abhängig vom Sozialamt. Die Sozialbehörden bezahlen der Firma die Löhne, welche diese wiederum ihren Arbeitnehmern auszahlt. Je nach Leistungsstufe können die Arbeitslosen sich noch einige hundert Franken dazu verdienen. Ungefähr ein Fünftel ihrer Angestellten bringt die Sozialfirma DOC wieder zurück in den realen Arbeitsmarkt. Doch Jahr für Jahr wird es für die Langzeitarbeitslosen schwieriger, sagt Lynn Blattmann, Geschäftsleitungsmitglied der Firma.
Die Chancen für Menschen, die in der Sozialhilfe sind, wieder eine Stelle zu finden, die existenzsichernd ist, diese Chancen sind viel kleiner geworden in den letzten Jahren.
Viele Langzeitarbeitslose haben keine Ausbildung. Und für schlecht qualifizierte Arbeitskräfte gibt es hierzulande immer weniger Arbeit.
Es gibt weniger Stellen. Die Arbeit ist auch mit der letzten Krise nochmals ein Schub von Arbeit für wenig qualifizierte. Handarbeit ist ausgelagert worden. Es gibt immer weniger industrielle Handarbeit, die in der Schweiz noch gemacht wird.
Und dennoch, Bildung und Coaching bietet die Sozialfirma ihren Mitarbeitern nicht. Denn Arbeit und eine geregelte Tagesstruktur seien häufig die beste Hilfe, sagt Blattmann. Ortswechsel nach Langenthal. Auch Ekrim ist seit langer Zeit ohne Arbeit. Er ist in einem Arbeitsintegrationsprogramm des Maximum, einem Verein, der Arbeit und Coaching für Arbeitslose anbietet. Er arbeitet in der Logistik, macht Transporte, verpackt und konfektioniert Waren oder sortiert, wie jetzt, alte Elektrogeräte. Ekrim möchte nicht, dass sein Nachname genannt wird. Seine Situation ist ihm unangenehm und sein Umfeld macht es ihm nicht einfach.
Ja, es ist eins vom sozialen Umfeld, vom Familienumfeld. Man merkt, es ist halt ein bisschen so ein Sozialamt. Du bist in der unteren Schicht. Man merkt es halt ein bisschen. Man bekommt es richtig zu spüren, wie das heftig ist.
Ekrim ist 30 Jahre alt und Vater einer kleinen Tochter. Ein kräftiger junger Mann mit einem lausbübischen Lächeln. Eine Berufsausbildung hat er keine. Bei seinem letzten Arbeitgeber hat er vor 4 Jahren gekündigt. Den Stress als technischer Kundenbetreuer einer Telekomfirma habe er nicht ausgehalten, sagt Ekrim. Damit begann sein sozialer Abstieg. Ihm habe die Tagesstruktur gefehlt. Er sei unzuverlässig geworden, erzählt er. Im Maximum musste er erst wieder zur Disziplin zurückfinden.
Ja, es ist also für mich ist es ja gut in dem Sinn, dass ich einfach eine Tagesstruktur habe. Ich habe wieder etwas, ich werde gebraucht, man merkt es auch. Ich habe eine Aufgabe.
Die Arbeit hier im Maximum sei abwechslungsreich. Das schätze er, denn er habe Ansprüche.
Ich sehe mich nicht irgendwo einfach irgendwie in einem Fliessband rüsten, was auch immer etc.
Hohe Erwartungen ohne Berufsausbildung. Ein klarer Fall von Überschätzung, sagt Christa Tockenburger, die Geschäftsleiterin des Maximum. Das komme bei jungen Leuten öfters vor.
Das ist die Selbsteinschätzung, die nicht passend ist. Und das kommt vielleicht von zu Hause aus. Ich denke, bei ihm ist es der große Anspruch. Als Familienvater sollte er auch etwas darstellen.
Für Ekrim tickt die Uhr. Bald muss er im Arbeitsmarkt wieder Tritt fassen. Packe er es nicht, gäbe es nur noch wenige Chancen, sagt Christa Tockenburger.
Wir sind ein Arbeitsintegrationsangebot. Darum wird es nicht unendlich so weitergehen. Also er weiß es, dass das in diesem Jahr muss es packen.
Sonst könne das Sozialamt die Gelder drastisch kürzen. Trübe Aussichten für den jungen Familienvater. Doch er gibt nicht auf.
Ein bisschen Begeisterung, ein bisschen Wille, der klappt. Das ist keine Sache, ja.
Die Chancen auf eine Stelle ständen für Ekrim bei 50-50, sagt Christa Tockenburger. Insgesamt bringt der Verein Maximum rund einen Drittel der Arbeitslosen wieder zurück in den Arbeitsmarkt. Meist Leute mit Berufsausbildung oder solche, die flexibel und mit wenig zufrieden sind.
Der Blick in die Sozialfirma und das Arbeitsintegrationsprogramm zeigt, dass es vor allem für Ältere, aber auch für Jüngere, wenn sie zu wenig gut ausgebildet sind, schwierig ist, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Zudem, wer ausgesteuert wird, in der Regel nach 2 Jahren, und sich nicht mehr beim RAF meldet, verschwindet aus der Arbeitslosenstatistik und aus der öffentlichen Wahrnehmung. Doch was tun diese Menschen nach ihrer Aussteuerung und wie könnten sie wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden? Klaus Bonanomi ist diesen Fragen nachgegangen.
Rund 140.000 Menschen sind zurzeit auf den Schweizer Arbeitsämtern als arbeitslos gemeldet, eine Quote von 3,2% im letzten Jahr. Nicht berücksichtigt sind dabei die Ausgesteuerten. Monat für Monat werden rund 3.000 Menschen ausgesteuert, weil ihre maximale Bezugsdauer für Arbeitslosengeld abgelaufen ist. Nach den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation ILO aber, wo auch die ausgesteuerten Stellensuchenden mitgezählt werden, gelten hierzulande rund 200.000 Menschen als arbeitslos. Die Quote läge damit über 4%. Im Monat Januar verloren gar 3.700 Menschen ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das ist der höchste Wert seit rund 8 Jahren. Was tun diese Ausgesteuerten? Wohin gehen sie? Wie finanzieren sie sich? Boris Zürcher, der die Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO leitet, erklärt:
Ganz genau wissen wir das nicht. Wir haben aber immer wieder Untersuchungen angestellt. Wir wissen, dass etwa ein Jahr nach der Abmeldung aus dem RAF die Hälfte dieser Leute, die ausgesteuert wird, wieder erwerbstätig sind. Ein kleiner Teil, wir sprechen da von 10-15%, die melden sich bei der Sozialhilfe.
Daneben gäbe es viele ausländische Arbeitskräfte, die wieder in ihre Heimat zurückzögen, und schließlich auch eine Gruppe von Menschen, die keine Stelle mehr suchten, etwa weil der Ehepartner genügend verdiene oder weil sie anderweitig unterstützt würden. Auf den ersten Blick eine gute Bilanz also. Nur 10-15% der Ausgesteuerten werden zu Sozialfällen. Für die Ökonomin Renate Salzgeber von der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit ist dabei etwas zentral. Man dürfe nicht nur die betrachten, die unmittelbar nach der Aussteuerung aufs Sozialamt gingen. Etliche Ausgesteuerte würden sich zuerst noch anders durchschlagen und würden erst nach einer gewissen Zeit den Gang aufs Sozialamt antreten. Vor 3 Jahren wurden zudem die Kriterien für den Bezug von Arbeitslosengeld verschärft. Seither habe die Belastung der Sozialhilfekassen zugenommen, so Salzgeber.
Grundsätzlich kann man nachweisen, dass der Zugang zu Arbeitslosentaggeldern verschärft worden ist und die Leute daher häufiger zur Sozialhilfe kommen.
Die Berner Sozialhilfe-Expertin hat bereits vor der Gesetzesverschärfung mit einer Langzeituntersuchung begonnen, die nicht nur die Ausgesteuerten erfasst, sondern alle Arbeitslosen. Erste Resultate daraus sind vor kurzem veröffentlicht worden. Das Ergebnis: 85% aller Arbeitslosen finden noch vor der Aussteuerung zurück auf den Arbeitsmarkt. 15% hingegen riskieren, in einen Teufelskreis zu geraten. Prekäre und kurzfristige Anstellungen, zurück aufs Arbeitsamt, dann mal hier ein Beschäftigungsprogramm und da ein neuer temporärer Job. Dann die Aussteuerung, weil man das Anrecht auf Arbeitslosengeld ausgeschöpft hat, und schließlich die Sozialhilfe. Das Risiko für eine solche, in Anführungszeichen, Karriere hängt laut Salzgeber stark vom Alter ab.
Da sieht man typischerweise, dass es viel einfacher ist, wenn jemand noch jung ist, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Es ist schwieriger für Familien, Väter oder Mütter, die Unterstützungspflichten haben und nicht entsprechend flexibel reagieren können. Und es ist schwieriger für Personen ab 45 Jahren wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen.
Bereits mit 45 Jahren beginne also das kritische Alter, sagt die Sozialhilfe-Expertin. Früher war noch die Rede von den über 50 oder über 55-Jährigen, die Mühe hätten, eine neue Stelle zu finden.
Es wird sicher noch schwieriger mit 50 und 55, aber man kann das schon beobachten ab 45 Jahren. Es hat auch stark etwas zu tun mit den veränderten Qualifikationsanforderungen. In dieser sehr technisch orientierten Zeit, in der wir leben, gibt es eben auch Personen ab 45, die vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand sind und dann haben sie schon schlechtere Chancen.
Salzgeber spricht von sogenannten Risikoberufen des Strukturwandels.
Man hat zwar mal eine Berufsausbildung gemacht, aber durch die technologische Entwicklung ist dieser Beruf heute nicht mehr gefragt. Berufe in der Industrie wie Dreher, Setzer oder Drucker, da nützt einem die Qualifikation auch nichts mehr und man ist dann fast gleichgestellt wie jemand, der keine Berufsausbildung hat.
Und diese, die Ungelernten, haben das höchste Risiko, arbeitslos zu bleiben. Denn es gibt in der Schweizer Wirtschaft immer weniger Stellen für gering Qualifizierte. Etwas, das auch Boris Zürcher vom SECO Sorgen bereitet.
Es ist so, ja. Der Strukturwandel wirkt sich zulasten der gering oder nicht Qualifizierten aus. Das ist eine Tendenz, die beobachten wir jetzt schon seit mehreren Jahren. Unser Rezept oder die Art, wie die Schweiz das generell löst, sie investiert eben sehr viel in Bildung und in Weiterbildung.
Doch für viele Ältere, die den in Anführungszeichen falschen Beruf gelernt haben und schon längere Zeit arbeitslos sind, bleibt nur das bittere Fazit von Renate Salzgeber.
Sie bekommen keine Chance mehr, sie würden sehr gerne etwas tun.
Hier sind Sozialämter und Arbeitsmarktbehörden, Gemeinden und Sozialfirmen gefordert, diesen Menschen sinnvolle Beschäftigungen anzubieten. Denn auch wenn sie in der Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen, im wirklichen Leben gibt es sie.
Die Vergessenen auf dem Arbeitsmarkt, das war ein Schwerpunkt von Klaus Bonanomi und Daniel Dester. Und das war Trend. Sie hören uns wieder in einer Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet.
Trend, das Wirtschaftsmagazin.
Genau, und zwar auf srf.ch. Samstag, morgen, 24. Mai.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.